Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese uns den Abschnitt aus Markus 9, Vers 16 bis 29 und Sie können ihn auch mit verfolgen. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, und er hat Schaum vor den Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Wussten Sie schon, dass es im Harz eine der längsten Hängebrücken der Welt gibt? Mit meiner Frau zusammen war ich in diesem Frühjahr dort. Fast 500 Meter spannt sich diese stählerne Hängebrücke über den Rapode-Staudamm. 100 Meter über dem Wasser. Meine Frau hat Höhenangst und ist alles andere als schwindelfrei. Aber ich konnte sie trotzdem überreden, mit mir über diese schwankende Brücke zu gehen. Die ist ganz toll anzusehen. Aber sich aufzumachen und den Fuß darauf zu setzen, ist nochmal etwas ganz anderes. Aber wir taten es. Meine Frau ging zuerst zaghaft, etwas zweifelnd und stets Halt am Geländer suchend und doch Schritt um Schritt weiter. Es kostete ihr unheimlich viel Kraft, gestand sie mir im Nachhinein. Sie wollte ja glauben, dass die dicken Titanseile sie samt der Brücke tragen, Aber da war eben auch diese beklemmende Tiefe und dann das ständige Schwanken, ein Wechselbad der Gefühle. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ganz praktisch erlebt. Auch die Jünger erlebten gerade damals so ein Wechselbad der Gefühle. Jesus war mit ihnen auf dem Berg der Verklärung gewesen. Und irgendwie lag noch der Glanz dieser Stunden auf ihnen. Doch kurz darauf galt es abrupt wieder in die Niederungen des Alltags abzusteigen. Und der holte sie auch gleich richtig ein. Auf Tabors Höhen, da war noch alles ganz himmlisch. Unten im Tal aber, da war die Hölle los, der Teufel los. Soeben waren sie noch in der unmittelbaren Nähe Gottes und nun stehen sie unvermittelt einem jungen Mann gegenüber, dem der Teufel im Nacken saß. Welcher Kontrast, da prallten Welten aufeinander. Da ist die Macht Jesu, der gerade vor der himmlischen Welt als Sohn Gottes offenbart wurde, und hier die Macht des Satans, die sich an einem jungen Menschen austobt. Eine ungewöhnliche Geschichte. Da wird von Dämonen und von Wundern erzählt, von unfähigen Jüngern und einem verzweifelten Vater. Aber darum geht es eigentlich nur am Rande. In dieser Geschichte geht es um den Glauben. Um einen Glauben, der sogar Berge versetzen kann, um den Glauben an Jesus Christus. Corona, das ist dieses schreckliche Gefühl, machtlos zu sein, einem Virus nichts wirklich entgegensetzen zu können, das überfordert uns. Und doch sind wir auch in dieser nun schon ein halbes Jahr währenden Situation aufgefordert, aufzubrechen, uns immer wieder auf Tage, Wochen und Monate, die nun vor uns liegen, einzulassen und Schritte zu tun. Nur was ist, wenn es uns dann über kurz oder lang wie den Jüngern in dieser Geschichte ergeht, wo der Vater sagt, sie sollten den bösen Geist austreiben und sie konnten es nicht. Die haben sich mutig auch auf diese Not des und die Bitte dieses Vaters eingelassen. Alle Achtung. Aber sie scheiterten an der Aufgabe. Aufbrechen ja, aber bitte nicht so. Drei Dinge. Erstens der Machtkampf. Der Vater in seiner Not wird sogar aggressiv. Sie können nichts, ist sein Urteil über die Jünger. Enttäuschung, Bitterkeit über die Kirche schon im Anfangsstadium. In diese Enttäuschung wird dann Jesus selbst gleich mit hineingezogen. Auch ihn redet der Vater aggressiv an. Kannst du denn was? Das ist der Anfang einer schlimmen Geschichte, bis auf den heutigen Tag. Da, wo die Kirche, da, wo Gemeinde Jesu die Hoffnungen nicht erfüllt, die man in sie setzt, gerät auch Gott in Misskredit und da wird der Glaube an Gott selber auch mit gefährdet. Sie können nichts. Ob er dann etwas kann, der Gott, der sich an sein Bodenpersonal gebunden hat? Die Nachfolger Jesu müssten doch die Welt zum Guten verändern, müssten die Nöte heilen, die Kinder auf den rechten Weg bringen und nicht missbrauchen, Gerechtigkeit schaffen. Stattdessen stehen sie wie in dieser Geschichte da und diskutieren mit anderen Theologen über das, was richtig ist. Aber das Richtige und Nötige geschieht nicht. Die Macht des Faktischen hat offenbar die besseren Argumente. Die böse Macht brachte diesen Jungen immer wieder zu Fall. Sie riss ihn nieder ins Feuer und ins Wasser hinein. Und es ist ja tatsächlich so. So wie in dieser Geschichte ist es oft mit diesem sprachlosen Geist. Wo man nicht miteinander redet, sich nicht anspricht und nicht ausspricht, wird das Böse immer schlimmer. Wo Völker nicht miteinander reden, sondern mit Bomben, Panzern und Sanktionen drohen, wird das Böse geradezu angezogen. Und auch das gibt es immer noch. Dass Eltern in Sorge sind wie dieser Vater um ihre Kinder, weil sie in Gesellschaft geraten sind, wo ein Geist herrscht, der keinen guten Einfluss ausübt. Weil Drogen oder zu viel Alkohol oder rechtsradikales Gedankengut oder übermütiger lebensgefährlicher Geschwindigkeitsrausch verführerisch am Werk sind. Wie hilflos lässt uns das oft dastehen. Wie schnell gerät da auch ein an sich getroster Glaube in tiefe Zweifel und gar vielleicht unter die Räder. Die Jünger damals spüren, dass sie es hier mit einer Macht zu tun haben, die größer und stärker ist als sie selbst. So findet Jesus auch heute oft seine Gemeinde vor. Sie soll den Kampf mit dem Bösen aufnehmen und auch in den eigenen Reihen unter Umständen, und sie kann es nicht. Sie ist resigniert statt hoffnungsvoll. Sie streicht die Segel vor dem Feind, statt ihm mutig entgegentreten zu wollen. Da hat sich zuweilen auch die Haltung unter Christen breit gemacht, man muss es nehmen, wie es kommt. Da kann man eh nichts machen. Meine Frau ist genervt, wenn ich oftmals sage, es ist, wie es ist. Wirklich? Muss man wirklich alles ertragen und einfach hinnehmen? Müssen wir uns mit unseren Erfahrungen abfinden, doch immer wieder an der gleichen Stelle schuldig oder über die eigene Unart nicht Herr zu werden? Müssen wir uns mit unserem Scheitern wirklich arrangieren? Kann man da nichts machen? Jesus ärgert sich über eine solche Haltung. Sie ist ihm zuwider. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Jesus stellt seine Jünger damals, aber auch uns heute vor die Frage, was trauen wir ihm eigentlich zu? Rechnen wir damit, dass er wirklich handeln und die Dinge verändern kann, dass er immer Herr der Lage ist und bleibt? Oder haben wir uns schon damit abgefunden, dass die Dinge eben meist so laufen, wie sie immer laufen? Manchmal erschrecke ich über mich selber, wenn ich merke, wie wenig Erwartung in meinen Gebeten liegt und wie wenig ich Gott eigentlich zutraue, dass er auch durch meine Fürbitte handelt. Was wir in unseren Gemeinden brauchen, ist ein Klima des Glaubens, des Vertrauens in Jesus. Einen Glauben gegen die scheinbar so unerschütterlichen Realitäten. Walter Rebell, ein Theologe unserer Tage, plädiert für einen kontrafaktischen Glauben. Also für einen Glauben, der gegen die Fakten anglaubt, sich kontrastellt gegen ein sich ergeben in die Gegebenheiten. Ich denke, dass wir einen solchen Aufbruch des Glaubens, solch ein immer wieder neu auf den Weg machen im Glauben in unseren Kirchen und Gemeinden brauchen. Einen Glauben, der damit rechnet, dass Jesus heute noch Wunder tut. Einen Glauben, der darauf baut, von Gott in dieser Welt gebraucht zu werden. Einen Glauben, der aus der Gewissheit lebt, dass Jesus die Macht besitzt über alles Böse dieser Welt. Ja, einen Glauben, der auch darum weiß, dass dieser Machtkampf zwischen Gut und Böse in dieser Welt eigentlich schon längst entschieden ist. Jesus hat an Ostern mit seiner Auferstehung die Mächte des Todes und der Hölle besiegt. Mit seiner Ostertat im Rücken können wir glauben, mutig glauben. Johann Christoph Blumhardt sagt, wenn aber die Christenheit an keinen Gott mehr glaubt, wenn sie meint, es dürfe und werde nie Außergewöhnliches mehr geschehen, es hänge alles an ewig bleibenden Naturgesetzen, so lange wird er auch nichts Außerordentliches tun. Auf den Glauben kommt's an, sagt er. Und ich denke, dass jetzt in diesen Tagen wir auch im Rückblick das sagen dürfen. Das Geschenk der Wiedervereinigung Deutschlands ist so ein Geschichtswunder, das wir miterleben durften weithin. Ein Geschichtswunder Gottes, das uns ja auch im Glauben bestärkt, dass auch das Unmögliche, was kein Politiker wirklich für wahr halten wollte, schon wenige Tage davor nicht, wirklich passieren kann. Ein zweites, nach der Machtfrage jetzt die Ohnmacht. Die Jünger waren ohnmächtig, doch nicht nur sie, auch der Vater des Jungen ist ohnmächtig. Die Probleme und Nöte überstiegen alle seine Möglichkeiten. Das kennen wir ja. Situationen, die uns völlig überfordern. Äußerst skeptisch kommt da die Anfrage des Vaters an Jesus: Kannst du denn was? Doch Jesus macht dem Vater des Jungen und auch uns etwas klar. Die Frage ist gar nicht, ob Jesus etwas kann oder nicht. Die Frage lautet vielmehr, ob wir Glauben haben oder nicht. Und ob wir mit seinem Handeln wirklich rechnen. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Um den Glauben geht es also. Um einen Glauben, der Jesus alles zutraut. Einen Glauben, der auch im Dunkeln um die Nähe Gottes weiß. Um den Glauben, der hofft, wo es menschlich eigentlich nichts zu hoffen gibt. Doch solcher Glaube ist keine Möglichkeit des Menschen. Solchen Glauben haben wir nicht im Vorrat. Keiner von uns hat diesen Glauben. Von sich aus. Und solchen Glauben kann man auch nicht befehlen. Du musst das eben einfach glauben. Solcher Glaube aber kann uns geschenkt werden. Oft schon durfte ich es in schwierigen Situationen erleben, und viele von Ihnen haben das gewiss ähnlich erlebt, dass uns Kraft zuteil wurde, wenn wir sie brauchten. Dass uns eine ruhige Gewissheit getragen hat, oft bei äußerem Chaos, auch wenn sonst alles darin zu versinken drohte. Ja, dass uns Glaube zufloss, der einen kühn machte. Um diesen Glauben geht es. Einen Glauben also, der nicht in Panik verfällt, sondern weiß, dass Jesus alles in der Hand hat. Ein Glaube, der getrost ist, weil Jesus mächtiger ist als die Umstände. Solchen Glauben darf ich erbitten. So wie es der Vater tut, hilf meinem Unglauben, meinem Unvermögen zu glauben. Hilf. In der Not wird dieser Glaube oft geboren. Von Gott geschenkt, könnte man auch sagen. Die ganze Bibel bezeugt dies. Mose wusste nicht, was ihn erwarten würde, als er mit dem Volk Israel aus Ägypten auszog. Aber als die Ägypter mit ihren Streitwagen hinter ihnen her waren und das Schilfmeer vor ihnen lag, wurde ihm dieser kühne Glaube zuteil, so dass er sagen konnte zu dem Volk, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Doch hatte er diesen Glauben nicht im Voraus. In der Not wurde er geboren, ihm geschenkt. Petrus und Johannes ahnten nicht, was passieren würde, als sie von dem Bettler am Tempeltor angesprochen wurden. Doch plötzlich wusste Petrus, dass Jesus jetzt ein Wunder tun will und spricht zu dem Mann: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Manche wünschen sich heute einen großen Glauben, damit sie Wunder bewirken können. Ihnen sei gesagt, dass der Herr diesen Glauben dann schickt, wenn wir ihn brauchen. Nicht vorher. Und dies erlebt nun auch der Vater des Jungen. In der Not beginnt er zu glauben: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, ob es Bodelschwing war, der sagte: Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Dieses Wort: Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das uns nun schon den 10. Monat begleitet, bringt alles auf den Punkt, was über den Glauben zu sagen ist. Unser Glaube ist nämlich nie fertig, ist nie perfekt, ist auch nicht unsere Stärke, ist nicht etwas, was wir wie ein 2-Euro-Stück in der Tasche hätten. Oftmals ist dieser Glaube schwach und angefochten. Dann wieder hält er fest an Gottes Verheißungen. Er schaut nicht auf die Umstände und die Gefühle, sondern auf Christus, den Herrn. Unser Glaube ist nie größer, wie uns Jesus ist. Jesus will uns heute zu solchem Glauben ermutigen und auch dazu zu erkennen, dass er uns dahin mitnehmen will, in sein Handeln, sein Tun, dass er uns ermutigen will zu einem Glauben, der das dennoch spricht und sich ganz an die Macht von Jesus, sich ganz an die Zusage Gottes hält. Und noch ein drittes, die Vollmacht. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. So schreibt Luther in seinem berühmten Lied zu Psalm 46. Beides kommt in diesem Lied zum Ausdruck. Zum einen die ganze menschliche Ohnmacht. Mit unserer Macht ist nichts getan. Und zum anderen die Vollmacht von Jesus. Es streit für uns der rechte Mann. Hier handelt es sich um ein geistliches Geheimnis. Unsere Ohnmacht und die Allmacht von Jesus wirken zusammen. Solange die Jünger im eigenen Namen handelten und wirkten, vermochten sie nichts. Auch für die Kirche und Gemeinde gilt heute, wo sie im eigenen Namen handelt und wirkt, wird sie nichts ausrichten. Wo sie nur auf sich selbst schaut und ihre eigenen Möglichkeiten auslotet, besitzt sie keine Zukunft. Wo sie nur nach menschlicher Weise handelt und auftritt, wird sie nicht nur kein Profil, sondern auch keine Vollmacht haben. Wo sie aber ihre eigene Ohnmacht und die ganzen Grenzen zugibt und sie Gott in die Hände legt, kann Großes geschehen. Wo wir als Christen mit leeren Händen vor den Herrn treten, mit der Bitte, dass er sie füllt, wird er uns nicht enttäuschen. Das Geheimnis der Vollmacht sind unsere leeren Hände und gleichzeitig unser erwartungsvoller Aufblick zum Herrn, unser Gebet. Solches fährt nicht aus als durch Beten. Vers 23, dieser Satz: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt, in anderer Übersetzung lautet: Alles kann Gott dem zugute, der glaubt. Das bedeutet doch, wenn wir uns Jesus anvertrauen, wird alles, was er an uns tut oder eben auch nicht tut, uns zugute kommen, zum Segen, zum Heil dienen, dazu dienen, dass wir ans Ziel kommen, an sein Ziel. Paulus sagt es so, und wir kennen dieses bekannte Wort, wir wissen, dass denen, die Gott lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Jesus will es nicht dabei belassen, dass böse Mächte um unsere Seelen und um diese Welt ringen und sie zugrunde richten. Bringt ihn her zu mir, sagt er. Wir müssen eben wissen, wo wir hingehören. Wir müssen wissen, wo Heilung ist. Sie ist bei ihm, bei Jesus Christus. Bringt ihn her. Bringt eure Kinder und Enkel und die Menschen, die euch lieb sind, in den Machtbereich Jesu. Das wäre oft wichtiger, als ihnen alle materiellen Wünsche zu erfüllen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir dürfen Anteil haben an den guten Kräften Jesu Christi. Wer glaubt und betet, beteiligt sich am Kampf Gottes gegen die Mächte, die seine Werke zerstören. Er öffnet Gott neue Räume, wo seine Kräfte wirksam werden. Denken wir auch an die vier Freunde, die den Gichtbrüchigen, den Gelähmten in Markus 2 unbedingt mit Jesus in Berührung bringen wollten. Sie deckten dafür gar ein Hausdach ab. Und dann geschieht dieses Wunder. Als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben der Freunde, sprach er zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben, spricht er ihm das Heil zu. Glauben heißt nichts anderes als alles, was uns bekümmert, mit Jesus in Verbindung bringen. Es ihm vor die Füße legen und ihn machen lassen. Da kann das weichen, was uns bedrücken und niederdrücken will. Und wenn nicht, dann wird wenigstens Angst, Verzweiflung und Bitterkeit weichen und einem getrosten Mut und der Zuversicht Platz machen, im Wissen, es ist in seiner Hand und er lässt es uns zu gut werden kommen. Er macht's gut. Beten, loben und danken vertreibt wirklich den Teufel und unsere Angst. Die Jünger haben über die Macht Jesu gestaunt und wohl auch darüber, dass er ihren Kleinglauben ertragen und es weiter mit ihnen ausgehalten hat. Darauf dürfen auch wir hoffen. Und nun auch in die neue Woche und in die kommenden Herausforderungen aufbrechen im Glauben. Amen.